Guten Morgen, ihr Lieben. Hi. Gebet. Das ist so eine Sache, ne? Und vielleicht nehme ich den Mund auch ein bisschen voll, wenn ich die Predigt so betitel mit, was wir beim Beten alles falsch machen und was wir von Jesus dabei lernen dürfen. Genau. Vielleicht lese ich auch heute die Leviten, ne? Beten, 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 bis ihr tot umfallt. Okay, also ziemlich provokant vielleicht für den einen oder anderen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir als, oder denke ich, dass wir als Christen oder religiöse Menschen die Praxis des Gebets nur allzu gut kennen. Also wir haben eine Vorstellung davon, was Gebet ist, wir haben eine Meinung darüber, vielleicht sehr vage oder der ein oder andere sehr, sehr klar darüber, was Gebet ist und wie das vielleicht aussieht. Wie viel Gebet gut ist, wie wenig Gebet gut ist. Und wenn wir ehrlich sind, dann wird der ein oder andere sicherlich das praktizieren in irgendeiner Form, vielleicht dann auch in der Regelmäßigkeit, täglich, wöchentlich, auch deine 2-3 Mal im Jahr beten, ist auch regelmäßig, wenn du es jährlich machst. Wenn wir ehrlich sind, wenn ich ehrlich bin und wir ehrlich sind, dann dreht sich das beim Gebet häufig um mich. Es dreht sich um mich, es dreht sich um meine Nöte, es dreht sich um das, was ich will, das, was ich brauche, das, was ich von Gott gerade vielleicht auch zu Recht einfordere, meine ich. Und wir sind häufig bei dem, hat meine Freundin gesagt, oder die Mutter von einem Freund hat mir darüber gesprochen, meinte so, hey, häufig geht es beim Gebeten um ich, mir, meiner, mich, Gott segne uns vier. Ich, mir, meiner, mich, Gott segne uns vier. Es dreht sich beim Gebet viel um uns. Vielleicht empfindest du Gebet auch als Zwang, etwas, was du machen musst, weil jemand so die Predigten so betitelt, irgendwie, was du alles falsch machst am Gebet, und heute sage ich dir, wie man richtig beten kann, weil ich Jesus zitiere. Nein, also vielleicht empfindest du Gebet auch als Zwang, etwas, was du machen musst, weil du Christ bist, weil Gott das ja auch irgendwie von uns fordert und verlangt. Bete ohne Unterlass, bete zu jeder Zeit, kommt mit Flehen und Danksagung vor Gott. Jesus, der zu seinen Jüngern sagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir beten? Könnt ihr nicht eine Stunde wach sein und mit mir beten? Und wir geraten auf so eine religiöse Schiene. Wir beten, weil man als Christen halt betet. Du betest, weil du vielleicht irgendeine Verantwortung hier hast in der Gemeinde, leitest irgendwas oder arbeitest irgendwo mit, und dann ist es nicht verkehrt, dass du betest, weil du ja beten solltest an der Stelle. Du betest, weil du weißt, wenn du betest, wird dich Gott erhören. Und wenn du nicht betest, wird dich Gott nicht erhören. Von daher musst du ja irgendwie beten, damit Gott dir auch was tut. Oder du betest, weil ja Gott ja irgendwie Gemeinschaft mit dir haben möchte. Und wenn du nicht betest, dann ist Gott alleine. Also ist er ja nicht, aber vielleicht denkst du es dir. Vielleicht auch nicht. Egal. Du betest und empfindest Gebet vielleicht als Druck und als Zwang. Und ich kenne es von mir, dass ich super gut diese religiöse Schiene fahren kann. Ich kann gut beten, weil ich beten muss. Also ich konnte mal gut beten, weil ich beten muss, aber es wird irgendwann anstrengend. So eine religiöse Schiene zu fahren, wird irgendwann anstrengend. Und ich denke, die meisten von uns befinden sich nochmal auf einer anderen Schiene, nämlich dein ach so wichtiges Beschäftigtsein. Also wir sind unglaublich beschäftigt. Ich bin unglaublich beschäftigt und finde aufgrund meines ganzen Beschäftigtseins so wenig Zeit zum Gebet. Ich habe so wenig Kraft dafür. Etwas anderes, was wir vielleicht machen, wenn wir beten, und das ist vielleicht unterbewusst und nicht so bewusst, ist, dass wir dazu tendieren, dem ganzen Gebet etwas Magisches beizumischen. Also die unbewusste Vorstellung oder Überlegung oder der unbewusste Gedanke, Gott ist meine, ich gebe dir, was du willst, Maschine, und ich muss nur genug Gebetsmünzen reinschmeißen und schon kriege ich, was ich will. Schon kriege ich, was ich will und worum ich bete. Ihr Lieben, Gebet ist nicht funktional. Gebet ist nicht funktional, erfüllt nicht irgendeine Funktion. Was passiert in den Momenten, wo du nicht bekommst, wofür du betest? Was passiert in dem Moment, wo du nicht bekommst, wofür du betest? Und wenn ich uns mal so anschaue, bin ich echt davon überzeugt, dass es keine einzige Person hier in diesem Raum gibt, die es nicht schon mal erlebt hat, dass du für etwas gebetet hast und es ist nicht so passiert, wie du wolltest, dass es passiert. Die Dinge sind nicht eingetroffen. Menschen, für die du gebetet hast, die dir sehr am Herzen lagen, sind nicht geheilt worden, sind vielleicht sogar gestorben. Dein Ehepartner, für den du vielleicht auch schon Jahrzehnte betest, hat sich nicht geändert. Das hat vielleicht auch andere Gründe. Okay, aber die Kinder, für die du betest, deine Kinder, die du segnest, fragst du dich, wo bleibt die Frucht? Wir als Gemeinde sind gesegnet. Ich glaube, es gibt nur wenig Leute, die an der Stelle irgendwie mit Arbeitslosigkeit irgendwie zu kämpfen haben. Das war in meiner früheren Gemeinde, wo ich war, in Spandau anders. Aber ich weiß nicht, wie es mit deiner Jobsituation aussieht und wie es damit bestellt ist um Gebetserhörung an dieser Stelle, dass Gott irgendwie was ändert und Gott da was Neues reinbringt, was verändert. Vielleicht sind da auch viele Gebete nicht erhört worden. Viele Gebete, die du gesprochen hast, nicht so in Erfüllung gegangen, wie du es von Gott erwartet hast. Wir tendieren zu zwei unterschiedlichen Verhaltensweisen an der Stelle, wenn nicht das passiert, was wir wollen von Gott. Auf der einen Seite versuchen wir vielleicht das Ausbleiben von einer Gebetserhörung damit zu erklären, dass wir sagen, du hast halt nicht genug gebetet, du hast halt nicht genug geglaubt. Alles, was du tun musst, ist mehr Glauben. Wenn Glaube da ist, können wir Berge versetzen. Also das, was wir machen, ist dann eine noch größere Kraftanstrengung und der lächerliche Versuch, Glauben irgendwie zu produzieren. Wir machen, wir tun, wir beten mehr, wir glauben mehr, wir versuchen irgendwie Glauben zu produzieren. Und wir bürden uns damit eine unglaublich hohe Last auf. Setzen uns unter Druck und meinen, mit unserer Kraftanstrengung den Unterschied machen zu können. Die Schiene fahre ich gerne. Was anderes, was wir machen oder wozu wir tendieren, ist, dass wir aufgeben. Wir resignieren, wir hören auf zu beten. Und das ist total verständlich. Wir sind enttäuscht von Gott. Enttäuscht davon, dass unser Gebet nicht funktioniert hat, dass unser Reden mit Gott ihn nicht dazu bewegt hat, die Dinge anzupacken und zu ändern. Und wir sind enttäuscht. Aber was wäre, wenn der Kern von Gebet nicht darin besteht, Gott zu etwas zu bewegen? Wenn der Kern von Gebet nicht darin besteht, Gott zu etwas zu bewegen? Was wäre, wenn unsere Praxis, die wir haben, unsere Anliegen, unsere Nöte, unsere Wünsche, das, was wir so mit uns mittragen, wenn das nur ein sehr, sehr kleiner Aspekt wäre, ein klitzekleiner Teilaspekt von etwas weitaus Größerem wäre? Was würde passieren, wenn wir auf Jesus schauen und uns von ihm zeigen lassen, was Gebet wirklich ist? Seid ihr mit mir da anwesend? Okay. Lukas 11, Vers 1 heißt es: Und es begab sich, dass er, also Jesus, an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Herr, lehre uns beten. Und das ist das, worum es mir heute geht, dass wir Jesus mal einen Moment lang zuhören und mal verstehen und begreifen zu lernen, was Gebet ist, was es in seinem Kern ist, dass wir uns als Gemeinde auf den Weg machen. Ich stehe nicht hier, weil ich meine, dass ich das irgendwie besser drauf habe oder kann oder irgendwie hier was verstanden habe, aber ich denke, wir können hier von Jesus was lernen und ich wünsche mir für uns als Gemeinde, dass wir zum Kern dessen durchdringen, was das ist. Weil ich davon überzeugt bin, dass hier so viel mehr auf uns wartet, als nur Gott, hier ist meine, ich habe gesagt, ich bringe die Noten nicht durcheinander, hier ist mein Gebetszettel, ne? Und das sind meine Wünsche und mach mal jetzt irgendwie. Ne? Ich finde es faszinierend, dass die Jünger Jesu ihn ausgerechnet diese Frage stellen. Oder mit dieser Bitte an ihn herantreten. Jesus, lehre uns beten. Zeig uns, was Gebet ist. Lehre uns beten. Die Jünger Jesu waren nicht viel älter als unsere Gemma. Also waren so im Teenie-Alter und haben gerade ihre Form von Big-Kurs irgendwie gehabt. Sie haben also ihre Form von biblischen Unterricht, ihre Form von Lehre über Bibel und Gott und dieses ganze Glaubenszeugs. Das haben sie alles mitgekriegt. Das haben sie alles mitgekriegt in der Schule, der Synagoge. Und obendrein sind sie aufgrund ihres sozialen Umfeldes und ihrer Kultur einfach in der Lage zu wissen, was Gebet ist und wie man richtig betet. Und dennoch kommen sie zu Jesus und fragen ihn und sagen zu ihm, hey, lehre uns beten, zeige uns, was Gebet ist. Weil sie bei ihm was erkennen, was echter, was wirklicher, was tiefer ist, was so viel anders ist als das, was sie bis dato kannten. Sie sehen bei Jesus ein anderes Beten. Und Lukas ist, also der das Evangelium geschrieben hat, oder eine Anzahl von Berichten über Jesus, er erzählt davon, eher nebensächlich als hauptsächlich davon, wie Jesus immer wieder betet. Er erzählt davon, wie Jesus betet. Mal alleine, dass er sich zurückzieht und Menschen rennen ihm hinterher oder er kommt auf einmal und wandelt auf dem Wasser und wo warst du? Ich war gerade beten und übrigens keine Sorge. Ne? Und mal nimmt er seine Jünger mit, die ständig dabei einschlafen, was wir vielleicht auch allzu gut kennen manchmal, ne? Wenn einer hier vorne lange betet oder im Hauskreis oder es gibt manche diese Beter vom Herrn, wo ja, danke, Entschuldigung, da möchte ich nicht despektierlich sein. Aber wir kennen das, ne? Irgendwie beim Gebet kann man auch hin und wieder mal einschlafen. Von daher können wir auch die Jünger nachvollziehen an der Stelle. Jesus betet manchmal sehr machtvoll, sehr kräftig vor Publikum. Deine Hand werde geheilt. Lazarus, komm aus dem Grab heraus und auf einmal kommt da einer raus und ist lebendig. Also sehr, sehr machtvoll, kurz, knapp und klar und Dinge passieren. Und manchmal betet Jesus eine ganze Nacht hindurch, ringend, zweifelnd, Gott, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich will und kann das nicht machen. Aber am Ende soll nicht mein Wille passieren, sondern dein Wille, Vater im Himmel. Ich denke, Jesus hat mehr als nur an dieser einen Stelle über Gebet gesprochen, wo seine Jünger zu ihm kommen und sagen, so Jesus, zeige uns, lehre uns, was Gebet ist. So berichtet Matthäus, der ein Jünger und ein Wegbegleiter von Jesus war, berichtet von einer anderen Begebenheit, wo Jesus auch über Gebet spricht. Ein Setting, wo viele, viele Menschen versammelt sind, also wo keiner im Urlaub ist, sondern tatsächlich die Hütte voll ist, versammeln sich alle am Berg und Jesus hat so eine Reihe an Teachings und ein Ding ist dass er sie das Gebet des Herrn lehrt, was wir erkennen, unser Vater, unser. Und er leitet das ein und das finden wir in Matthäus 6, da leitet er das ein mit folgenden Worten. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet in die Synagogen und an den Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Eine kleine Randbemerkung hier an dieser Stelle. Ich finde diese Aussage von Jesus so tröstend und schön, dass er die erwähnt. Warum? Also er spricht vom Vater, der im Verborgenen ist, ein Vater, der verborgen ist und trotzdem gegenwärtig ist. Das impliziert, dass Jesus ganz genau weiß, dass unsere Praxis zu beten etwas ist, wo, wenn wir alleine sind und vor Gott sind, wir eigentlich zu jemandem beten, der physisch nicht anwesend ist. Und ich finde es einen total tröstenden Gedanken, weil es vielleicht für den einen oder anderen sehr, sehr befremdlich ist, gerade wenn du nicht irgendwie christlich sozialisiert bist oder dieses Beten vor Gott irgendwie nicht gelernt hast, dann ist es total merkwürdig, auf einmal dich in dein Zimmer zurückzuziehen. Keiner ist da und du fängst auf einmal an zu reden mit jemandem, als ob er da wäre. Und das, was Jesus mit dieser Aussage letztendlich tätigt, ist zu sagen, hey, ich weiß, für dich ist es vielleicht merkwürdig, aber Gott ist da. Gott ist da. Dein Papa Gott, den du nicht siehst in diesem Moment, wo du betest, er ist da. Also, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Bezüglich des Belohns werde ich später noch ein, zwei Sätze sagen, was Jesus damit meint. Aber er meint garantiert nicht, du bekommst, was du willst. Ja? Beim Beten sollte nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Was will Jesus hiermit sagen? Ich denke zwei Dinge. Es gibt einen passenden Ort und es gibt eine Zeit für Gebet. Es gibt einen passenden Ort und es gibt eine Zeit für Gebet. Ein Ort, wo du allein bist mit Gott. Ein Ort, wo du face to face bist mit ihm. Nämlich, wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Ich habe das Gefühl, dass die meisten von uns erst dann in den Gebetsmodus schalten, wenn du in irgendeiner Notsituation bist. Daran sind wir gut. Die Alarmleuchten in unserem Leben erhellen und blitzen auf und du weißt, okay, gut, Gott kann mir helfen, ich bete mal zu Gott, er ist ja mein Notnagel an der Stelle. Und das sind so deine primären Gebetszeiten, habe ich das Gefühl, dass wir darin sehr, sehr gut sind. Aber Gebet ist mehr. Es ist nicht falsch und nicht verkehrt, unsere Nöte und unsere Anliegen vor Gott auszubreiten. Und das will er ja auch und das ist auch super. Aber Gebet ist mehr. Gebet geht über deine Notsituation hinaus. Und es gibt einen passenden Ort und es gibt eine Zeit für Gebet. Beschränke deine Gebetszeit nicht auf deine momentane Notsituation. Beschränke deine Gebetszeit nicht auf deine momentane Notsituation. Eine andere merkwürdige Angewohnheit, die wir haben, wenn es um Gebet geht, ist, dass wir immer und überall Gott aufsuchen. Immer und überall Gott aufsuchen. Was meine ich damit? Wenn wir uns freuen. Es gibt ja manche Leute, die freuen sich auch im Leben. Das ist ganz cool. Ich bin gestern nach Hause gekommen. Ich war gerade bei meiner Verlobten Janine und da war einer der Zugführer oder Schaffner, der hat irgendwie Dauerkarneval oder sowas. Ne? Also meine Verlobte kommt aus dem Gebiet da unten, wo sie Karneval feiern. Für uns Hamburger total unverständlich. Der hatte irgendwie irgendwelche Karnevalpillen geschluckt und er war wirklich witzig, ne? Und er war fröhlich. Und es gibt ja manche Leute, die fröhlich sind, ne? Und das auch zum Ausdruck bringen. Und es gibt manche Leute, die dann gläubig sind und fröhlich sind, das zum Ausdruck bringen und Gott dann auch damit belagern und sagen, Gott, ich freue mich so sehr, danke, dass du mir das geschenkt hast jetzt gerade. Was auch immer das war. Und es gibt Leute, die sich ständig und überall ärgern. Ich habe mich heute früh über mich geärgert, weil mein Fahrrad kaputt ist und ich habe wieder irgendwas dran rumgedreht und wieder denselben Fehler gemacht. Schrott. Ne? Und damit kommen wir auch zu Gott. Gott, ich ärgere mich gerade. Gott, ich ärgere mich gerade. Also wir suchen ihn ständig und überall auf, in den kleinen und großen Dingen des Alltags. Suchen einen Parkplatz. Gott, hilf mir. Daran ist eigentlich ja auch nichts verkehrt. Das ist doch cool, dass Gott dabei ist im Alltag, dass er immer da ist. Dass er Anteil daran hat. Aber ich möchte uns sagen, Gebet ist mehr. Gebet ist mehr als Fast Food und Drive-Thru. Also Gebet ist viel, viel mehr als, okay, hier ein bisschen Alltag da, Gott ist da und hier und da, pipapo, ist irgendwie nett. Ich möchte es mal probieren, das, was ich hier meine, mit dem Bild der Ehe irgendwie zu beschreiben und zu erklären, was ich meine. Also grundsätzlich verstehe ich Mann und Frau als von Gott geschaffen und als Einheit auch in dem Ebenbild Gottes. Mann und Frau sind in dem Ebenbild Gottes geschaffen. Wir, du, bist im Ebenbild Gottes geschaffen. Und ich denke, dass die Ehe ein Spiegelbild dessen ist, was Gott an Beziehung mit uns leben möchte. Ich weiß um Beziehungen, wo es schwierig ist. Ich weiß um Ehen, die auch kaputt gegangen sind. Aber in dem, wie Gott sich Ehe gedacht hat und das Zusammensein von Mann und Frau gedacht hat, in dem, wie sie Beziehung leben, bin ich davon überzeugt, dass das etwas ist, dass es ein Spiegelbild dessen ist, was Gott eigentlich an Beziehung zu uns haben möchte. Jesus spricht in diesen Bildern von Hochzeitsmahl, von Braut und Bräutigam und vergleicht uns, die wir seine Gemeinde sind oder die wir ihm nachfolgen, häufig als Partner Gottes an der Stelle, die eine intime Beziehung auf einer bestimmten Ebene mit Gott leben. Faszinierend finde ich an der Stelle, dass im Alten Testament ein Wort benutzt wird, wenn die Rede ist von Mann und Frau und die sich auf einer Ebene sehr, sehr intim begegnen, also sexuell begegnen, von den Herzen begegnen. Das spricht die Bibel von Yada, von Yada. Und das gleiche Wort wird benutzt und wird gebraucht, wenn Mann und Frau einander erkennen. Wenn Mann und Frau, wir haben keine Kinder da, Sex miteinander haben. Also das ist das gleiche Wort, was benutzt wird. Und ich glaube, hier ist ein Geheimnis drin, dass Gott Beziehung mit uns haben möchte auf einer Ebene, wie es vielleicht Ehe hin und wieder mal aufblitzen lässt. Aber diese Tiefe und Intimität und diese Vertrautheit wird nicht da kommen, wo du nur so eine Fastfood-Ehe lebst, wo ihr euch ständig irgendwie die Klinke in die Hand drückt, euren Alltag organisiert, Kinder irgendwie hin und her schiebt und nur in diesen Alltagssituationen miteinander unterwegs seid. Es braucht Begegnung, es braucht einen Ort der Begegnung und tiefen Begegnung und es braucht Zeit, wo diese Begegnung stattfindet. Es braucht einen bestimmten Ort und seine Zeit. Ein Beispiel, ne? Janine und ich sind ja gerade, also Janine ist meine Verlobte, Hammer. Wir werden nächste Woche Samstag werden wir standesamtlich heiraten, also schon geil. Und dann werden wir einen Monat, anderthalb Monate später dann kirchlich heiraten. Und so langsam wird es echt konkret, aber so eine Hochzeit, ne, Ladies, ihr wisst Bescheid und Männer, ihr nickt mir schweigend, stimmt zu, ne, Hochzeit ist doch so ein Ding und ist auch ein Riesenakt auch für den einen oder anderen, ne, und das sind wir auch alle unterschiedlich, aber es bedarf auch einiges an Absprachen, einiges an Dingen, die organisiert werden müssen und gewuppt werden müssen, Janine ist da. Die ist da voll gut, also die ist da strukturiert, organisiert und gibt mir bei Zeiten auch den Klaps auf den Popo liebevoll, wenn ich dann mal irgendwie wieder liefern muss. Und sie trägt einen Bärenanteil, das ist schon Hammer. Und wenn wir aber unsere Beziehung, die wir miteinander leben, nur darauf beschränken würden, unsere Hochzeit zu planen und die ganzen To-Dos abzuhaken und nur damit beschäftigt sind, dann würden wir etwas voneinander oder aneinander verpassen. Dann würden wir etwas an dem anderen verpassen. Wenn unsere ganze Beziehung nur auf dieser Ebene von Planung und Organisation und Struktur, von ich drücke dir mal die Klinke hier in die Hand und ich drücke dir mal, also Kinder haben wir noch nicht, aber so irgendwie die ganzen Geschichten da irgendwie in unserem Alltag nur gegenseitig wuppen, dann würden wir was verpassen. Dann würden wir was aneinander verpassen. Dann wäre keine Intimität und keine echte Beziehung mehr da, mittelfristig, längerfristig. Dann würde kein wirklicher Herzensaustausch stattfinden. Ihr versteht das Beispiel, was ich gerade sagen möchte? So, zwei Nicken. Ihr Lieben, wenn wir unsere Beziehung so zu Gott also wenn wir unsere Beziehung zu Gott in ähnlicher Art und Weise gestalten, dann wird es so sein, dass du dein ganzes Leben lang mit Gott im Gespräch sein kannst und keine wirkliche Nähe spürst. Du wirst dein ganzes Leben lang mit Gott im Gespräch sein, aber keine wirkliche Nähe haben, weil du immer nur zwischen Tür und Angel deine Beziehung zu Gott lebst. Nochmal, ne? Ich möchte mit uns zum Kern von Gebet durchdringen. Ich glaube, da ist so viel mehr als das, was wir irgendwie vielleicht gerade leben. Also wenn du beten willst, ne, nochmal, was Jesus sagt, wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Es gibt einen Ort und es gibt eine Zeit für Gebet. Dann heißt es, beim Beten sollte nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Gott sieht ins Verborgene. Und doch, das ist so ein schöner Gedanke. Er ist nicht beeindruckt von deiner Lautstärke, wenn du betest. Er ist nicht davon beeindruckt, wie schön du deine Gebete formulierst. Er ist nicht beeindruckt von der Länge deiner Gebete und er ist auch nicht beeindruckt von deiner Qualität an Worten, die du gebrauchst. Die sind ihm schied egal. Er ist derjenige, der ins Verborgene sieht. Er ist derjenige, der dich sieht, wo du alleine bist und deine Masken nicht mehr brauchst, die du vielleicht aufsetzt, weil andere Menschen um dich rum sind. Er ist derjenige, der dich schon längst erkannt hat und hinter all deine Fassaden, alle Maskeraden geschaut und geblickt hat. Er ist der Gott, der da ist und der dich erkannt hat. Und hier an diesem Ort darfst du Gott erkennen. Ja, da. Weiter sagt Jesus, macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn darum bittet. Vielleicht ist dieser Gedanke für viele nicht neu und überhaupt nicht fremd, sondern sehr, sehr bekannt. Gott weiß, worum wir ihn bitten werden. Er weiß um alles Bescheid. Und ich finde das so ein toller Gedanke. Ich komme zu Gott und bevor ich schon irgendwie was gesagt habe, gemacht habe, weiß er schon längst darum, wie es aussieht mit deinem Herzen. Er weiß, was deine Sorgen, was deine Nöte sind, was deine Anliegen sind. Und er kennt das schon alles. Er kennt das schon alles. Für die einen ist dieser Gedanke tröstend und befriedigend und so geil. Und dann können wir weiterlesen und weitermachen. Jesus, was ist der Next Step im Gebet? Und andere bleiben hier stehen und wenden berechtigterweise ein und sagen so, okay, wenn Gott doch schon um alles weiß, warum soll ich denn überhaupt beten? Wenn er um die ganzen Nöte weiß und meine Anliegen, die ich gleich vor ihm bringen möchte, warum soll ich denn beten? Und genau da sind wir an dem Punkt. Genau da sind wir doch an dem Punkt. Das ist doch das, worum es geht. Gebet ist mehr. Gebet ist mehr als ich, mir, meiner, mich, Gott segne uns vier. Gebet ist facettenreicher, ist tiefer, ist wirklicher als das, was du vielleicht zurzeit lebst. Also wenn es euch geht wie mir und ich den Umkehrschluss dann schließen darf, wenn ich irgendjemand damit überfahre, dann tut es mir leid. Aber wenn es dir so geht wie mir, dann lass uns bitte entdecken, wie facettenreicher und tiefer das Gebet ist an der Stelle. Nämlich die Einladung in Intimität, die Einladung in wirkliche Beziehung mit Gott. In eine wirkliche Beziehung mit Gott, die tief geht. Wenn Jesus hier jetzt diese ein, zwei Sätze zu dem, was er meint, mit dass Gott belohnen wird, wenn Jesus hier mit von Belohnung spricht und über Belohnung spricht, dann nicht du bekommst, worum du bittest und ich gebe dir alles, was du willst, sondern das, was hier gemeint ist oder was Jesus hiermit sagen möchte, ist, Gott ist bei dir. Gott ist bei dir. Eine andere Form zu sagen, davon zu sprechen, dass Gott bei dir ist. Jesus meint mit Lohn, Gott ist dir nahe. Und das ist ziemlich tröstend. Es gibt diese Momente, wo Gott Ja sagt zu dem, was du betest. Gott ist da, wenn du betest. Gott ist da, wenn er Ja sagt zu dir. Gott ist da, wenn er Nein sagt zu dem, was du betest. Nein sagt zu deinem Willen. Ist Gott da. Und er ist anwesend, wenn er gar nichts sagt. Wenn du betest und betest und betest und nichts passiert, ist Gott anwesend und da. Das ist der Lohn, der damit gemeint ist. Gebet ist ein Vorrecht und Gebet ist eine Möglichkeit. Ein Vorrecht, unserem Schöpfer zu begegnen, bevor unsere Zeit hier zu Ende ist. Und es ist die Möglichkeit, in einen Kontext mit Gott zu treten, wo wir ihn als Vater wahrnehmen und begreifen und wo Jesus unser persönlicher Retter wird. Und es ist diese Begegnung mit Gott, diese Beziehung in dieser Tiefe, diese Begegnung, die einen Ort hat und eine Zeit hat, wo wir in eine Intimität kommen, in eine Tiefe kommen mit Gott, was so bedeutungsvoll und essentiell ist. Und es ist so bedeutungsvoll, weil das der Ort ist, wo alles andere Wichtige im Leben seinen Ursprung hat und herausfließt. Ich möchte uns ermutigen, ich möchte dich ermutigen, einen passenden Ort und eine Zeit zu finden. Einen passenden Ort und eine Zeit zu finden, Gott zu begegnen. Nicht zwischen Tür und Angel, nicht in deiner Notsituation, nicht in all dem Krampf und Kampf, den du vielleicht im Gebet hast, sondern dass du einfach für dich herausfindest, so wie du Beziehung lebst und dich entscheidest. Ich treffe mich mit dem Menschen und ich treffe mich mit den Menschen nicht. Dass du dich entscheidest und überlegst, wo ist die Zeit und wo ist der passende Ort, um Gott zu begegnen, um zu beten. Und eine andere Idee, die ich dir abschließend mitgeben möchte, ist, wenn du betest, dann durchbrich mal deine Gewohnheit, was das Gebet angeht, durchbrich mal deine Gewohnheit, die du hast und fang mal einfach an, Gott zu loben, ihn zu feiern, einfach Gott zu loben. Nicht an deine Nöte, nicht an deine Ängste zu denken, nicht an andere Menschen, sondern einfach nur Gott die Ehre zu geben, dafür, dass er Schöpfer von Himmel und Erde ist. Ihn einfach nur die Ehre zu geben. Egal wie deine Situation gerade aussieht, egal was dich gerade beschäftigt und nicht. Fang einfach an, Gott zu loben. Okay. Also wenn du heute hier bist und diese zwei, drei Sachen mitgenommen hast, dann glaube ich, ist das ein totaler Gewinn für dich. Wenn du dir einen passenden Ort und Zeit findest und wenn du dein Gebet einfach damit startest, Gott zu feiern, Gott zu loben, dass er Schöpfer ist. Ich bete mit uns und dann können die Lobpreise ja jetzt schon nach vorne kommen. Geil, danke. Komm, Geist Gottes. Herr, ich danke dir für dieses wunderbare Vorrecht, was du uns gegeben hast, dass du uns schon längst kennst und uns beim Namen genannt hast und uns zu dir rufst in eine Begegnung, in eine Tiefe, in eine Beziehung, die so viel anders ist als das, was wir vielleicht bis dato kennen und kannten. Herr, ich bitte dich, dass du uns einfach Weisheit schenkst, in dem, wie wir unsere Zeit so gestalten und in dem, wie wir uns einen passenden Ort und eine passende Zeit finden und reservieren für dich, Gott, weil du Gott bist. Herr, zeig uns auf, was das heißt, dass du Beziehung lebst mit uns und so wie du Jesus am letzten Mal davon gesprochen hast, beim letzten Abendmahl darüber gesprochen hast, dass es dich herzlich danach verlangt hat, mit deinen Jüngern zusammen zu sein. Und dieses herzliche Verlangen gilt nicht nur deinen Jüngern, sondern gilt uns heute, die wir erlöst sind, freigekauft sind durch dein kostbares Blut. Und lass uns das so erleben, wie du uns durch deinen Heiligen Geist in deine Gegenwart, in deine Nähe ziehst. Entdecken und erleben, dass du dort bist, wo wir dich nicht sehen. Und dass Beziehung vertieft wird auf einer Ebene, die echt ist und wirklich ist. Danke Gott für deine Einladung. Dieser alle Ehre, Jesus. Amen.